Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, ich möchte Sie alle, euch alle herzlich grüßen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen unter euch sein darf und dass wir unter diesem wunderbaren Wort Gottes, von dem wir gerade gesungen haben, Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Wir haben als Thema dieser Tage das Thema Endzeit und Gemeinde in der Endzeit gehabt. Und heute Morgen wollen wir darüber sprechen, die Gemeinde in der Endzeit, der Weg durch Verführung und Bewährung. Es ist schade, dass doch einige gestern nicht da sein konnten. Ich möchte noch einmal ganz kurz auch auf das zurückgreifen, was wir über die Endzeit gestern gesagt haben. Wir haben gesehen an dem Wort unseres Herrn Jesus Christus in Matthäus 24, dass die Endzeit ganz besonders gekennzeichnet ist durch religiöse Verführung. Der Herr warnt ja seine Jünger, als sie ihn fragen, was wird denn das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Vers 4 in Matthäus 24, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Das ist kein so schönes Thema, aber es ist eine ganz zentrale und wichtige Aussage der Schrift. Der Herr Jesus warnt uns in seiner Liebe und sagt, passt auf, seid wachsam. In der Zeit, kurz bevor ich wiederkomme, wird vor allen Dingen religiöse Irreführung unter christlichem Kennzeichen, unter christlichem Namen eine Gefahr sein, ein Kennzeichen der Zeit. Das gilt für den Einzelnen, da werden wir heute Nachmittag drüber sprechen. Das gilt aber auch ganz besonders für die Gemeinde des lebendigen Gottes. Nun, es ist ganz klar, die Gemeinde der Erlösten, das ist die Zielscheibe des Teufels. Der Widersacher verführt die Menschen insgesamt. Wir finden in der ganzen Welt religiöse Verführung. Solche Aussagen wie, es gibt viele Wege zu Gott. Alle Wege führen letztlich zum selben Gott, zum selben Himmel. Solche Dinge hört man immer wieder. Wenn man nur sich bemüht und gute Werke tut, dann kommt man schon bei Gott an. Religiöse Verführung für die Welt. Aber ganz besonders ist die Zielscheibe der endzeitlichen religiösen Verführung die Gemeinde des lebendigen Gottes. Warum? Sie hat einen Auftrag. Da steht in 1. Timotheus 3, Vers 15, und den wollen wir heute auch ein Stück mit ganz zentral betrachten. Denn darum geht es auch letztlich, um dieses Ringen, diesen Auftrag zu erfüllen. 1. Timotheus 3, Vers 15 sagt der Apostel Paulus etwas über das Haus Gottes, das heißt die Gemeinde als den Tempel Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, die Gemeinde Gottes ist in dieser finsteren Welt der einzige Lichtstrahl. Ist in dieser finsteren Welt der einzige, ja, die Körperschaft, der Leib des Christus, der berufen ist, Zeugnis zu geben für die göttliche biblische Wahrheit. Wer sagt denn sonst die Wahrheit? Die religiösen Führer, die Herren Bischöfe und Pfarrer und Prediger, sie sagen sie nicht mehr. Die Welt, die Politiker, die wissen gar nichts mehr von den tieferen Wahrheiten eines ewigen Lebens. Die leben nur im Diesseits und versuchen es zu managen. Wir finden die Wahrheit nur bei der Gemeinde des lebendigen Gottes, die berufen ist, die Bibel zu verkündigen, das Evangelium weiterzugeben, in der Kraft Gottes. Und genau da versucht der Satan, diese Zeugen des lebendigen, auferstandenen Herrn zu verwirren, zu schwächen, in die Irre zu führen. Das ist sein Bemühen und deswegen gibt es Kämpfe. Kämpfe um die Wahrheit, Kämpfe um den echten, biblischen, treuen Weg in der Endzeit, auch unter den Gläubigen. Als ich jung zum Glauben gekommen war, war ich ein Stück naiv. Ich hatte den Herrn lieb, ich habe sein Wort lieb gehabt, aber ich habe mir nicht träumen lassen, dass es mitten in der Christenheit gefährliche Verführung gibt, die unter christlichem Mäntelchen auftritt, die mit Bibelworten auftritt, die fromm erscheint. Prompt bin ich auf solche Verführer reingefallen. Ich war in der charismatischen Bewegung 4 Jahre lang und musste dann danach feststellen, es gibt mitten im Haus Gottes, mitten unter den Gläubigen, Verführer. Nun, ich möchte dazu einmal ein Wort noch lesen, das wie ein Lichtstrahl diese Verführung kennzeichnet, worum es auch geht. Ich habe es gestern schon kurz erwähnt, 2. Korinther 11, ab Vers 2. Da wird der Apostel Paulus geleitet angesichts einer Situation, wo die Korinther, diese Gemeinde, verführerische Leute aus Jerusalem, falsche Apostel aufgenommen hat, das Wesen der Verführung, die Schliche des Feindes zu kennzeichnen. Und das ist ein Wort, das uns gut tut, dass wir es im Auge haben und im Herzen behalten in der heutigen Zeit. Paulus sagt hier, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Also hier sehen wir, was dem Teufel wichtig ist. Er will die heilige Braut Christi in die Irre führen, von ihrer Keuschheit und einfältigen Ausrichtung auf den Herrn ablenken. Christus und, das finden wir heute oft, Christus und Werke, Christus und Psychologie, Christus und modernes Managementdenken. Ja? In den Gemeinden haben wir lauter solche Vermischungen, nicht mehr Christus allein, nicht mehr das einfältige Rechnen mit dem Heiligen Geist, mit dem Wort Gottes, sondern es müssen andere Dinge her, moderne Dinge, weltliche Dinge, die angeblich die Gemeinde aufbauen. In Wirklichkeit zerstören sie sie. Ja? Einfalt gegenüber Christus, das heißt, ich liebe meinen Herrn über alles, er genügt mir völlig, ich brauche nichts mehr außer dem Herrn Jesus. Können wir das so sagen? Ich hoffe es. Das ist eigentlich der Zustand, den ein jung bekehrter Christ haben sollte, wenn seine Bekehrung gesund war. Dann ist er erfüllt von dem Herrn, dann weiß er, ich habe das jetzt gefunden, den gefunden, der mir in allem genügt, der mich in allem durchträgt, der mir alles gibt, was mir die Welt nicht geben kann und was ich auch in mir selber niemals finden kann. Und dann bin ich bestrebt, von ganzem Herzen diesem Herrn zu folgen, zu dienen, zu gehorchen, auf ihn zu vertrauen statt auf Fleisch. Und das ist die Herzenshaltung, die der Herr liebt und die der Herr, die dem Herrn wohlgefällig ist und die der Satan fürchtet. Denn ein solcher Christ richtet viel Schaden an im Reich der Finsternis. Ja? Aber Christen, die zwiespältig geworden sind, zweifelnd, die sich auf Fleisch stützen, die nicht mehr gehorsam sind dem Wort Gottes, ja, die richten keinen großen Schaden an im Reich der Finsternis, sondern die richten Schaden an im Reich Gottes, ihr Lieben. Das ist oft das Problem. Ja? Das heißt, diese Einfalt, diese ganze Ausrichtung auf den Herrn Jesus, das ist die Zielscheibe des Satans. Und da verwendet er religiöse Verführung. Leute, die beeindruckend reden können, wenn wir das mal studieren in 2. Korinther 11, diese Leute haben so brillant geredet, dass die Korinther gesagt haben, ja, der Apostel Paulus ist ja mickrig dagegen, der kann ja gar nicht so gut reden wie die. Und dann haben sie sich betrügen lassen von der Brillanz der Rhetorik. Ja? Heute gibt es auch viele Theologen, die hervorragende Rhetoriker sind. Ja? Aber die Botschaft ist ein anderes Evangelium, ein anderer Jesus. Wir haben gestern davon gehört. Und dann zerstört das, anstatt aufzubauen. Und das ist das Problem, dass fleischliche Leute, Leute, die ein Stück noch weltförmig sind, die nicht von ganzem Herzen dem Herrn nachfolgen, sie können nicht so genau unterscheiden. Das ist eine große Not in der heutigen endzeitlichen Gemeinde, das mangelnde geistliche Unterscheidungsvermögen der Gläubigen. Da geht es um zwei Dinge. Da geht es zuallererst mal um unser Herz. Ein zwiespältiges Herz sieht schlecht. Ein einfältiges Herz, das von dem Herrn erfüllt ist, von seinem Geist erfüllt ist, kann Dinge spüren. Ich bin beschämt, festzustellen im Nachhinein, dass es ganz einfache junge Christen gab, im Gegensatz zu mir, Die kamen einmal in eine charismatische Versammlung und haben sofort gesagt, nein, das ist ein falscher Geist, nie wieder. Das war für sie erledigt. Ja? Ich habe mich verführen lassen, weil zu dem Zeitpunkt war mein Herz schon nicht mehr einfältig gegenüber Christus. Ja? Also, wenn wir nicht von ganzem Herzen dem Herrn nachfolgen, dann werden wir verführbare Leute. Ja? Wir gehen den Dingen auf den Leim, die biblisch klingen, und das können die Verführer, ja, dass sie biblisch ähnlich wie die Bibel reden, aber nicht wirklich biblisch sind. Und das zweite Problem außer unserem einfältigen, hingegebenen Herzen ist auch unser Mangel an biblischer Gründung. Das muss man auch mal sagen. Ja? Also ganz mystisch geht es nicht zu. Ja? Sondern im Normalfall ist es so, geistliches Unterscheidungsvermögen entsteht auch dadurch, dass wir in der Schrift gegründet sind. Dass wir die Bibel studieren, immer wieder lesen, auch von vorne bis hinten lesen. Dass wir lernen, die Linien in der Schrift zu erkennen. Da gibt es ja Zusammenhänge zwischen verschiedenen Bibelaussagen. Zum Beispiel, wenn ich lehre, dann springe ich vom Galaterbrief über den Römerbrief, über den Epheserbrief, über vielleicht sogar das Alte Testament. Da gibt es Zusammenhänge, die muss ich sehen lernen. Sonst kann mir einer mit einem herausgegriffenen Bibelwort ein Märchen erzählen. Das passiert überall in der Verführung. Ja, man nimmt ein Bibelwort, man reißt es aus dem Zusammenhang, man legt einen anderen Sinn rein als der, der wirklich drin ist. Und alle Leute sind begeistert und sagen, oh, war das eine schöne biblische Predigt. Ja, das ist dieses Problem des mangelnden Unterscheidungsvermögens. Und deshalb können diese Verführungsstrategien des Widersachers leider auch in der heutigen Zeit manche Gläubige irreführen. Deswegen gibt es diesen Kampf um die Wahrheit. Was ist die biblische Wahrheit und wie können wir sie festhalten? Dazu möchte ich einfach einige Punkte wenigstens erwähnen. Wir können heute leider dieses Thema gar nicht erschöpfend behandeln. Aber ich denke, eines ist eben wichtig, dass wir erkennen, die Bibel lehrt die wahren Jünger des Herrn, wie sie in dieser letzten Zeit an der Bibel biblischen Wahrheit festhalten und die Verführungen überwinden können. Ich möchte dazu einfach mal einen etwas längeren Abschnitt aus 2. Timotheus 3 und 4 lesen. Ich möchte da auch darauf hinweisen, empfehlen, die Timotheusbriefe sind, wie auch der Titusbrief, ganz besonders auch eine Hilfe zur Abwehr der endzeitlichen Verführung. Eigentlich, wenn wir Endzeitverführung studieren, die Lehre der Apostel für die Gemeinde in der Endzeit studieren, dann kommen wir immer auf die Vermächtnisbriefe, immer auf die letzten Briefe der Apostel. Das heißt, 1. und 2. Timotheus und Titus für den Apostel Paulus, 2. Petrusbrief für den Apostel Petrus und die Johannesbriefe, 1. bis 3. Johannes, für den Apostel Johannes. Alle drei Apostel legen ernsthaft Zeugnis ab von der Endzeitverführung. Sie warnen, sie geben uns biblische Maßstäbe an die Hand, wie wir das Echte vom Falschen, die Wahrheit von der Lüge unterscheiden können. Also da können wir nur einsteigen, ausschnittsweise. Und ich will einfach mal diesen Abschnitt lesen. 2. Timotheus 2, Abvers 13. Da heißt es, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Haben wir gestern schon gesagt, das Werkzeug des Teufels zur Verführung der Gemeinde sind nicht wiedergeborene, brillante, intelligente Leute, befähigte Leute, die reden können, die faszinieren können, die aber nicht echt sind, die christlich reden, die christlich aussehen, fromm sind, in Anführungsstrichen, aber nicht echt, nicht wiedergeboren. Das sind die Werkzeuge. Apostel Paulus sagt, böse Menschen und Betrüger. Interessant auch, manche fragen ja, sind es die Leute, die das selber glauben? Ja, sie verführen sich selber und andere. Ja. Sie meinen, sie seien das auserwählte Werkzeug des Herrn zur Rettung der Gemeinde und in Wirklichkeit sind sie ein Werkzeug des Teufels zur Zerstörung der Gemeinde. Ja. Aber die Bibel sagt auch eines klar, das haben wir gestern auch gesehen an diesem Bild der Wehen, es wird schlimmer. Ja. Also dieser Betrug wird nicht weniger, was man ja immer hofft, sondern er verstärkt sich noch, je weiter die Endzeit voranschreitet. Und nun kommt dieses interessante Wörtchen, diese zwei Worte, du aber. Da werden wir auch heute Nachmittag noch drauf kommen. Mitten in der Schilderung dieser endzeitlichen Verführungsentwicklungen wendet sich der Geist Gottes an den Einzelnen. Und er sagt, du bist gefordert. Du musst dich entscheiden. Willst du auf dem breiten Weg mit der breiten Strömung mitschwimmen oder willst du gegen den Strom mit den echten Gläubigen gehen? Du aber. Und so sind auch wir gefordert zur Entscheidung. Und hier lesen wir dieses bekannte Wort: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber, nochmal, bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Wir könnten noch das ganze Kapitel von 2. Timotheus 3 dazunehmen, wo auch diese Endzeitchristenheit geschildert wird. Die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein. Die Zeit fehlt uns, aber der Zusammenhang gehört dazu. Es gibt eine große Strömung der falschen Christenheit in der letzten Zeit. Falsche Religion, Charismatik, Willow Creek, Ökumene. Gestern haben wir einiges über Ökumene gehört. Diese Strömungen sind mächtig. Sie sind einflussreich. Sie beherrschen die Medien, vor allen Dingen auch die christlichen Medien. Ja? Christliches Fernsehen, ja? Das ist ein Widerspruch in sich und eine Verführung, kann ich nur davor warnen. Aber wenn wir da was finden, dann finden wir Charismatiker, Ökumeniker und alle möglichen Sorten von Verführern. Ja? Bis hin zu Robert Schuller und der Stunde der Kraft. Ja? Dort finden wir die Verführung, mit großem Aufwand inszeniert. Die wahre Gemeinde ist eine kleine Schar, eine bedrängte Schar, eine Schar, die belächelt und lächerlich gemacht wird. Da müssen wir ganz klar sehen, dass das wird noch viel mehr so sein. Und die auch angegriffen wird. Kurz vor dem, was wir angefangen haben zu lesen, heißt es, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das wird zunehmen, dass man als Fundamentalist verleumdet und angegriffen wird, wenn man zum Beispiel sagt, ich glaube, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Ja, ja, das kann man heute schon ein Pulverfass anzünden, wenn man solche Dinge bekennt. Aber damit müssen wir rechnen. Ja? Und dennoch, der Geist Gottes mahnt die wahren Gläubigen, bleibe beim Wort, bei dem inspirierten, bei dem vollkommenen, göttlich heiligen, herrlichen Wort. Das ist die klare Orientierung, die Quelle der Kraft für die wahren Gläubigen, für die wahre Gemeinde in der Endzeit. Die wahre Gemeinde in der Endzeit wird eine Gemeinde sein, die dem Wort Gottes glaubt und gehorcht, und zwar eng und klar, oder sie wird untergehen. Das ist ganz klar. Ja, in dem Moment, und das weiß auch der Satan, wo die Gläubigen von dem Wort weichen, wo auch örtliche Gemeinden von dem Wort des Herrn weichen, anfangen es zu durchbrechen und nicht mehr klar zu verkündigen, ist der Same für ihren Untergang gelegt. Da muss man gar nicht mehr verfolgen. Ja? Das ist viel wirksamer, das weiß der Teufel auch, zu verführen, da irgendwo einen falschen Prediger hinzustellen, der die falsche Botschaft für 2 Jahre bringt, dann ist die Gemeinde weg vom Fenster, geistlich gesehen. Obwohl sie vielleicht gerade ein neues Gemeindehaus eingeweiht hat und die doppelte Mitgliederzahl hat. Aber geistlich gesehen ist sie weg vom Fenster. Ja? Und diese Dinge geschehen heute bei uns am laufenden Band. Dass Gemeinden, die früher mal klar gestanden sind, die den Herrn und sein Wort bekannt haben und ihm gedient haben, jetzt inzwischen vielleicht doppelt so groß sind, aber keine geistliche Kraft mehr haben, sondern abgewichen sind vom Herrn. Und die Herrlichkeit des Herrn ist gewichen. Wisst ihr, das ist das Entscheidende. Der Tempel war ein wunderbarer, beeindruckender Bau. Aber in dem Moment, wo nach Hesekiel die Herrlichkeit des Herrn aus dem Tempel gewichen war, war er im Grund eine stinkende, tote Ruine und vor Gott ein Greuel. Und Gott hat dafür gesorgt, dass nicht allzu langer Zeit dieser Tempel in Trümmern lag. Ja? Und so ist es auch mit den Gemeinden. Bei vielen Gemeinden, die heute so modern toll florieren, müsste man ein Schild über die Tür machen. Ikabod, die Herrlichkeit ist gewichen. Und dann ist alles aus. Dann ist alles nur noch Fassade. Und das ist diese Not, warum der Kampf um das Wort Gottes letztlich auch die Entscheidungsschlacht ist, in der wir gewinnen oder verlieren in der letzten Zeit. Und deswegen richtet der Teufel seine Verführungsstrategien auch ganz zentral gegen das Wort Gottes. Ich möchte das nur kurz erwähnen. Wir finden das ja zum Beispiel in 5. Mose 13, 1 so klar und deutlich: Das ganze Wort, das ich euch gegeben habe, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts von ihm wegnehmen und nichts dazu tun. Und die zwei Speerspitzen der Verführung heute, das sind die Bibelkritik, eine furchtbare Verführungsmacht, letztlich geboren aus der griechischen Philosophie. Theologie ist im strengen Sinn etwas Unbiblisches. Es gibt Theologen, die haben biblisch gelehrt, aber im Grund Theologie ist eine unheilige Allianz zwischen griechischer Philosophie und biblischer Lehre. Ja? Und das ist das Problem, ich sage das immer wieder, Kolosser 2, 8, ganz entscheidend heute. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Das müsste man über jede theologische Fakultät ganz groß schreiben. Ja? Denn dort werden die Menschen nicht reicher gemacht. Sie denken, sie seien reicher, sie hätten ihren Intellekt bereichert, ihr Wissen über die Bibel. Und in Wirklichkeit kommen sie bettelarm, betrogen und verfinstert aus diesen Städten der Gelehrsamkeit heraus, bereit, die Menschen zu verführen mit derselben Verführung, der sie selber aufgesessen sind. Warum? Weil sie der Philosophie, der Liebe zur Menschenweisheit geglaubt haben, statt einfältig dem Wort Gottes. Und da müssen wir zum Beispiel aufpassen. Biblische Gemeinden sind Gemeinden, die Intellektualismus, Theologismen und Philosophie ablehnen, sondern die sagen, wir wollen bei der schlichten, einfachen Lehre der Apostel, bei der biblischen Lehre bleiben. Und die biblische Lehre, die bekomme ich dadurch, dass ich die Bibel studiere. Nicht dadurch, dass ich anfange, irgendwelche akademischen Ausbildungen einzusteigen. Ja, da möchte ich sehr davor warnen. Es gibt ausnahmsweise demütige Theologen, Brüder, die denen ihre Theologiestudium nichts geschadet hat, aber ich würde sagen, es ist eine ganz kleine Minderheit. Ja, bei den meisten bringt es Irreführung. Und die Bibelkritik kommt immer auf den Schienen des Akademismus, der intellektuellen Anerkennung. Das ist auch das, was im Moment Bibelschulen wie zum Beispiel auch Gießen, die Akademie in Gießen und andere für die Bibelkritik öffnet. Sie wollen intellektuell anerkannt sein. Sie wollen bei der Welt als Hochschule anerkannt sein. Und dann sagt die Welt, ja, dann müsst ihr aber auch die historisch-kritische Methode gleichberechtigt akzeptieren. Ihr könnt nicht nur dogmatisch sagen, bibeltreu wollen wir lehren. Ja? Und dann, ja, was macht man dann? Krishona, Tabor, Liebenzell, Gießen, es geht immer weiter. Akademische Anerkennung bedeutet Öffnung für die Bibelkritik. Und dann ist dieses Gesetz vom Sauerteig tritt in Kraft, von dem wir gestern schon gehört haben. Wenn ich nämlich diesen Sauerteig ein bisschen dulde, nur ein wenig Sauerteig genügt, dann wird zum Schluss der ganze Teig durchsäuert. Und deswegen, biblische Gemeinde kann nur eine Gemeinde sein, die sich von dem Gift der Bibelkritik in jeglicher Spielart und Form fernhält. Und damit auch, die sich wehrt gegen den intellektuellen Hochmut, gegen das Kastendenken der promovierten akademischen Elite, die angeblich das ungebildete primitive Volk berufen ist zu belehren. Ja? Das ist einfach nicht biblisch. Ja? Ein biblischer Verkündiger ist ein ganz normaler, einfacher Bruder, der durch den Geist Gottes die Gabe der Wortverkündigung hat und der in der Schule des Lebens gelernt hat, dem Herrn nachzufolgen. Das ist ein biblischer Verkündiger. Ja? Er kann, aber er muss nicht da auch vertiefte Bibelstudien irgendwo machen und Die heutigen Bibelschulen sind Quellen der Verführung, fast alle. Und zwar, weil sie unbiblische Institutionen sind, die unter einem finanziellen Erfolgsdruck sind. Ja, da muss man mal gucken, woher kommt denn das Ganze? Sie haben Dozenten und sie müssen die Dozenten finanzieren. Also kriegt man auf jeden Fall von irgendwoher Studenten. Also muss man akademisch anerkannt sein, damit man BAföG bekommt und damit man viele Studenten hat. Und so entwickeln sich diese Anpassungsmechanismen und die wahre Gemeinde nimmt Schaden. Ja? Also Bibelkritik ist eine der schlimmsten Giftwaffen des Teufels in der Endzeit und wir müssen sie ganz klar meiden und ganz klar auch deutlich machen, wir wollen nichts von diesem Übel haben. Nun, da gibt es die anderen Verführer, die fügen etwas hinzu zum Wort Gottes und damit zerstören sie das Wort Gottes als alleinige Autorität. Das ist ganz klar. Ja? Die Bibel sagt selber und es ist auch klar, den wahren Gläubigen immer klar gewesen, allein die Heilige Schrift ist unsere Autorität. Und dann kommen die frommen Mystiker und sagen, aber nein, da gibt es ja noch Geistesoffenbarungen, Visionen, Propheten, denen müssen wir auch glauben. Oder die Mystiker, das ist jetzt wieder ganz neu modern geworden, ja, sitze vor einer Kerze, versenke dich in dich selbst und schaue auf den göttlichen Funken, der angeblich in dir ist. Ja. Das ist eine teuflische Verführung. Die Bibel sagt nichts von einem göttlichen Licht, sondern die Bibel sagt, der Mensch ist in sich selbst verdorben und sündig und finster. Ja? Und da gibt es wirklich Leute, auch bei den Charismatikern, die sagen, mach deine Gedanken leer und schreibe auf, was jetzt dann in deine Gedanken kommt, das ist das Reden Gottes. Also wenn man einen sichereren Weg haben will, wie man vom Teufel verführt wird, als so, ich wüsste keinen sichereren. Ja? Haben das selber mal praktiziert, als wir noch in der Charismatik waren. Ja? Das ist die Mystik. Eingebungen, Zusatzoffenbarungen, die angeblich neben der vollkommenen Offenbarung des Wortes Gottes auch zur Orientierung der Gemeinde und der Gläubigen dienen. Und dort, wo wir solchen Einflüssen die Tür öffnen, da sind wir mitten in der Endzeitverführung gelandet. Ja? Und auch das ist eben so, dass da dann gewaltige, wortgewaltige Redner sind, irgendwelche große Propheten, die irgendwelche Visionen sogar in Büchern veröffentlichen und im Prinzip viele meinen, man müsste solche Dinge im Grunde als gleichberechtigtes Reden Gottes in die heutige Zeit hinein neben der Bibel akzeptieren. Damit wird die Bibel als alleinige Autorität der Gemeinde zerstört und beiseite gesetzt. Und wir landen wieder bei der katholischen Kirche, die ja eben auch nicht die Bibel als Autorität akzeptiert, sondern ja, die Konzilien, Menschen, aber auch Offenbarungen, Visionen ihrer falschen Mystiker und Propheten. Also das ist der zweite raffinierte Angriff gegen das Wort Gottes. Und dann habe ich schon erwähnt, die Ökumene und die Linie der Vermischung, das wollen wir hier nur kurz wiederholen, dass im Grund durch das Gesetz vom Sauerteig, weil der Teufel genau weiß, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig, jegliche Vermischung und falsche Einheit bibeltreuer Christen mit Charismatikern, mit anderen Irrlehren, mit Ökumene, mit der katholischen Kirche, mit anderen Religionen, es führt zur Zerstörung der wahren Gemeinde. Ja? Wenn ich also etwas Verfaultes und etwas Gesundes zusammennehme, das haben wir gestern an den Äpfeln gesehen, dann ist es eben nicht so, dass die gesunden Äpfel die faulen wieder gesund machen, sondern es werden hundertprozentig die faulen Äpfel alle gesunden Äpfel faulig machen, ja, weil das Böse hat eine Anziehungskraft und wenn beides vermischt wird, dann siegt der Sauerteig. Ja. Es hat noch nie gegeben, dass ein Pfund Sauerteig in reines Mehl verwandelt wurde, aber sehr wohl, dass reines Mehl ganz schnell zu Sauerteig wurde, wenn man es vermischt hat. Und deswegen, der Satan hat die Linie der Vermischung, ja, pro Christ, Charismatiker, Katholiken, liberale Theologen, alle gehören sie zusammen. Alle müssen wir gemeinsam die große Aufgabe des Evangeliumsverkündigung anpacken. Ja, welches Evangelium denn? Das liberale Evangelium, das gar keine Auferstehung und kein Blutopfer anerkennt? Oder das katholische Evangelium, dass man durch die Sakramente und die Kirche gerettet wird? Oder das echte Evangelium? Ja, das geht ja gar nicht. Aber genau das wird heute praktiziert und propagiert und ist ein Weg, die wahre Gemeinde irrezuführen und zu zerstören. Vielleicht die gefährlichste und schlimmste Form der Verführung ist die Verweltlichung. Die erkennt man nicht so leicht. Die hat auch nicht so ganz klar abgesteckte Grenzen. Aber die Weltförmigkeit schwächt die geistliche Kraft der Gemeinde. wenn wir die Heiligung aufgeben, diese Berufung, dem Herrn von ganzem Herzen nachzufolgen, in Absonderung von der Welt, dann wird unsere geistliche Kraft, und zwar allmählich, unmerklich, gebrochen. Ich möchte dazu lesen, was in Jakobus 4, Vers 4 steht. Das ist eine ganz wichtige Mahnung für uns heute. Da heißt es ja: Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Schaut, das ist ein ganz großes Problem. Die Welt umstrickt die Christen heute mit vielerlei Angeboten. Konsum, Freizeitvergnügungen, man kann sich alles leisten, die Reise nach Mallorca, ein tolles Auto mit allen schicken Extras, immer wieder einen neuen Computer, was es auch sein mag. Mode, Kleidung, alles kannst du haben. Und man wird angeregt, sogar dafür Schulden zu machen, was Christen ja gar nicht sollen. Ja. Aber der Punkt ist, dass wir unsere Herzen beschweren und müde und träge werden durch Schlemmen, Essen und Trinken, durch Vergnügungssucht. Das sagt der Herr Jesus in seiner Endzeitrede und warnt die Knechte Gottes davor, sich nicht mit solchen Dingen ablenken zu lassen vom Ziel. Und die Tatsache ist, die Verweltlichung der Gemeinden, der Mangel an Heiligung und Absonderung führt letztlich dazu, dass die innere Abwehrkraft gegen Verführungen insgesamt sinkt. Ja, eine verweltlichte Gemeinde wird die Charismatik viel eher willkommen heißen, weil die Charismatik ist auch knalleweltlich. Ja, da passt es zusammen. Ja, eine verweltlichte Gemeinde wird Irrtümer und Irrlehren gar nicht mehr so scharf erkennen, unterscheiden können, wie eine Gemeinde, die noch in der Heiligung lebt, in der lebendigen Gemeinschaft mit dem Herrn. Und deshalb müssen wir da ganz besonders aufpassen, dass die Verweltlichung nicht unsere geistliche Kraft zerstört und uns vom Herrn wegzieht, ganz heimlich, still und leise. Das sind diese Dinge, die uns letztlich bedrohen, die uns gefährden, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Deshalb ist eine lebendige Gemeinde immer eine Gemeinde, die auch kämpft. Manche Leute sagen, ach, lasst uns doch Liebe und Frieden haben. Oh, das sollen wir. Ja? Liebe und Frieden unter den wahren Gläubigen ist etwas ganz Kostbares und Wichtiges. Aber es ist nicht das Einzige. Genauso wie die Bibel im echten Evangelium die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit Gottes neben die Gnade und neben die Gerechtigkeit und die Heiligkeit Gottes stellt. Ja? Es ist nicht eines nur wahr. Wir können auch nicht nur eines verkündigen, weder so rum noch so rum, sondern wir müssen beides verkündigen. Ja? Und genauso ist es, die Liebe zu allen Heiligen, die Liebe zu den Brüdern ist wichtig, aber es ist genauso wichtig, der Kampf um die Wahrheit, der Kampf gegen die Irrlehre, der Kampf gegen die Verunreinigung der Gemeinde. Ist ja heute auch so eine Front. Moderne Gemeinden üben keine Gemeindezucht mehr. Ach, da gibt es zwei junge Menschen, die leben zusammen. Ach, wir hoffen, sie werden auch nochmal irgendwann heiraten, aber wir wollen sie schon herzlich willkommen heißen in unserer Mitte. Ja? Rick Warren wurde gefragt, wenn jetzt so ein Pärchen da unverheiratet zusammenlebt, würden sie sie taufen? Da sagt er, natürlich. Ah ja, das ist die moderne Richtung. Ja? Nur nicht urteilen, nur nicht richtend erscheinen. Wir sind doch tolerant, wir sind doch modern. Aber die Bibel sagt, wenn wir Sauerteig in unserer Mitte dulden, dann wird der Herr aus unserer Mitte weggehen. 1. Korinther 6. Ganz wichtiger Punkt. Sowohl was die moralische Gemeindezucht angeht, als auch was die Absonderung der Gemeinde von Irrlehre angeht. Da heißt es ab Vers 5 in 1. Korinther 5, Entschuldigung, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Und dann eben ganz klar, ihr sollt keinen Umgang haben mit Leuten, die in der Sünde leben. Tut den Bösen aus eurer Mitte heraus. Das klingt ganz intolerant und lieblos und so wird es auch heute oft gekennzeichnet. Aber eine Gemeinde, die keine biblische Gemeindezucht mehr übt, ist eine sterbende Gemeinde, die schon weg ist aus der lebendigen Gemeinschaft mit dem Herrn. Denn warum üben wir Gemeindezucht? Weil wir wissen, der heilige Gott ist in unserer Mitte. Und wenn wir die Sünde nicht richten, dann wird Gott die Gemeinde verlassen und preisgeben. So wie es der Herr gesagt hat, der Leuchter wird umgestoßen. Dann stellt sich Gott nicht mehr zum Zeugnis einer örtlichen Gemeinde. Und genau dasselbe gilt, wenn eine Gemeinde Irrlehren duldet in ihrer Mitte, Charismatik, andere Irrlehren, dann wird der Herr von dieser Gemeinde weichen. Er wird sie nicht mehr anerkennen als ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Es geht ja auch gar nicht. Und deshalb um des Herrn willen, um der Heiligkeit des Herrn willen, müssen wir auf die Heiligkeit der Gemeinde Acht haben. Denn wir stehen oder fallen mit dem, dass der Herr Jesus in unserer Mitte ist und für uns ist und sich zu uns bekennen kann. Lieber sind wir vier Leute und der Herr in der Mitte als 4000 und der Herr ist gewichen, oder? Oder wollt ihr lieber 4000? Müssen wir uns fragen, ja? Was ist uns wichtig? Aber ich bin lieber mit Dreien und Vieren zusammen und der Herr ist mit dabei und es geht nach dem Wort des Herrn, als mit 4000 oder 400 und es geht weg vom Herrn und seinem Wort. Und ich denke, das sind heute ganz konkrete Entscheidungen, da müssen wir uns entscheiden. Ja? Denn die echte Gemeinde, das kann sein, die wird schrumpfen. Ja? Es ist nicht unbedingt gesagt, dass eine Gemeinde, die dem Herrn treu ist, die Verheißung hat, ständig neue Leute dazu zu bekommen. Gott tut es noch, auch unsere Gemeinde wächst zum Beispiel, aber wir haben nicht die Verheißung, unbedingt zahlenmäßig zu wachsen, sondern was sollen wir tun? Wir sollen hinwachsen, zu Christus hin. Und der Herr sorgt dann für das andere. So oder so. Ja, also Gemeinde in der Endzeit steht und fällt mit der Treue zu dem Herrn Jesus Christus und zu seinem Wort. Und ich denke, das ist wichtig. Wir lesen das im 1. Timotheusbrief. Entschuldigung, 2. Timotheus 1. Da heißt es ja, Vers 13, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut, nämlich das Bibelwort, die Apostellehre, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also, biblische Gemeinde in der Endzeit ist Gemeinde, die das Wort Gottes bewahrt, befolgt, über dem Wort Gottes wacht. Also wir haben vorher gehört, das Wort Gottes muss verkündigt werden. Das gehört da auch dazu, gelehrt werden, aber es muss auch praktiziert werden. In der Verkündigung erleben wir heute die Tendenz, dass die unangenehmen Wahrheiten des Wortes Gottes rausgelassen werden. Der Apostel Paulus aber gibt uns ein anderes Vorbild. Er sagt, ich bezeuge euch heute, dass ich rein bin vom Blute aller, weil ich es nicht versäumt habe, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und darauf müssen wir achten. Wird noch der ganze Ratschluss Gottes verkündigt? Auch die unbequemen Dinge, die vielleicht die Leute vergraulen können. Wir wissen ja, Willow Creek, diese moderne Verführungsrichtung, die so viel Schaden angerichtet hat, dort sagt man den Leuten, verkündigt nur das Positive. Erzählt den Leuten ständig, was es für Vorteile mit sich bringt, ein Christ zu sein. Das ist Betrug. Das ist Lüge. Ja? Der Herr Jesus selber hat gesagt, bevor du den Turm baust, überschlage die Kosten. Wenn du es nicht willst, lass es lieber gleich bleiben. Er hat die 12 gefragt, als er die anderen vergrault hatte durch ein hartes Wort, Johannes 6, und ihr, wollt ihr auch weggehen? Das war keine Gemeindewachstumsstrategie. Versteht ihr? Da geht es ein Ringen um die Herzen, um die Wahrheit und darum geht es auch heute. Da müssen wir aufpassen. Die Gemeinden sind heute versucht, vom Wort Gottes abzuweichen. Vor allen Dingen dort, wo der Zeitgeist besonders zieht. Der Zeitgeist propagiert den Feminismus. Und was macht der Pietismus zum Beispiel? Er sagt, wir sind der Überzeugung, dass Frauen in Lehr- und Leitungsämtern von Gott gewollt sind und gesegnet sind. Ja, und die Frau Pfarrerin Wilde ist da ganz oben angesiedelt und predigt vor Scharen von Männern das Wort. Ja? Die Bibel sagt aber immer noch, in meiner Bibel steht es immer noch, 1. Timotheus 2, einer Frau aber gestatte ich nicht, dass sie lehre oder über den Mann herrsche. Und es ist eine ewige göttliche Ordnung. Und in dem Moment, wo wir anfangen, unter dem Druck des Zeitgeistes die göttlichen Ordnungen zu zerstören, indem man die Frau in die Führungsposition nimmt und damit die Schöpfungsordnung und die Gemeindeordnung Gottes bricht, ja, dann ist es keine wirkliche Gemeinde mehr. Ja? dann sind da vielleicht noch einzelne Wiedergeborene, aber der Herr ist nicht mehr da. Ja? Der Herr ist dort, wo wir sein Wort im Gehorsam befolgen. Dort wirkt er durch seinen Geist. Und dort, wo wir das Wort brechen, um dem Zeitgeist zu folgen, dort wirkt er nicht. Es geht ja heute schon weiter. Heute ist es ja schon so weit, dass auch in den Freikirchen über homosexuellen Segnungen nachgedacht wird und die Toleranz gegenüber Homosexualität, weil sie gesellschaftlich und von der Welt her gefordert wird, auch in den modernen Willow-Creek-Gemeinden zum Beispiel zumindest diskutiert wird, wenn nicht auch offen praktiziert wird. Ja, also man ist lieber bereit, das Wort Gottes zu zerstören und zu brechen und mit Füßen zu treten, als dem Zeitgeist entgegenzutreten. Warum? Man will viele Leute haben, Wachstum. Das sind diese endzeitlichen Verführungen. Und es ist ganz klar, dort, wo wir vom Wort Gottes abweichen, auch was zum Beispiel den Charakter der wahren Gemeinde angeht, um des Wachstums willen, werden heute in ganz vielen Gemeinden nicht wiedergeborene Leute aufgenommen. Die Bibel sagt aber ganz klar, eine biblische Gemeinde ist eine Gemeinde, in der die Wiedergeburt die Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist. Natürlich können wir uns täuschen. Ja, niemand kann so ganz ins Herz eines Menschen reinschauen, ist er wirklich wiedergeboren oder nicht. Aber in dem Moment, wo ich klar nicht wiedergeborene, nicht bekehrte Leute in meine Mitgliedschaft reinlasse, Methodistenkirche, Baptistenkirche und so weiter, das ist ja üblich, da habe ich den Boden biblischer Gemeinde verlassen. Das müssen wir sehen. Dann stellt sich der Herr nicht mehr dazu. Ja, Verkündigung des Wortes, da möchte ich auch nochmal drauf eingehen. Sehr interessant, was Paulus da sagt. Die ganzen unbequemen Sachen sagt er da. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Manchmal passt es ja nicht so ganz, wenn man bestimmte Sachen verkündigt. Ja? Und dann sagt Paulus, du sollst es trotzdem verkündigen. Ja? Es ist Gottes Wort. Und dann sagt er, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Das ist auch so etwas, was in der heutigen stromlinienförmigen Gemeindeverkündigung nicht mehr so recht reinpassen will. Überführen von Sünde heißt es nämlich. Ja? Überführe heißt, decke die Sünde der Leute auf. Sprich sie an. Ja, wer macht denn sowas Taktloses? Ja? Da leeren sich doch die Bänke, oder? Ist doch unklug. Aber schaut, genau das muss sein. Ja? Das Wort Gottes ist dazu gegeben, dass es uns ins Licht Gottes stellt, dass es uns auch unsere Sünden aufzeigt. Und wenn wir nur noch lieblich säuseln und wenn wir nur noch das Positive predigen, sind wir Betrüger, religiöse Betrüger und nicht mehr Prediger des Wortes. Ermahne, tadle. Wer von euch, ehrlich gesagt, hat es gern, wenn er getadelt wird in der Predigt? Wenn Dinge ans Licht gebracht werden, die vielleicht wir selber auch tun, die nicht in Ordnung sind. Prüft euch mal so ein bisschen. Ja? Ich denke, vom Fleisch her ist jeder von uns eigentlich gegen Tadel. Ja? Er will viel lieber gelobt und gebauchpinselt werden. Aber die treue biblische Verkündigung tadelt die Sünde und sie ermahnt. Nun, ermahnen heißt nicht immer der gehobene Zeigefinger. Das biblische Wort heißt eigentlich Ansporn, Zuspruch geben. Und je nachdem, wenn derjenige in Sünde ist, dann müssen wir ihn ermahnen. Wenn er verzagt ist, müssen wir ihn ermuntern, ermutigen, anspornen. Aber es ist immer ein Hineinsprechen in das persönliche Glaubensleben des Einzelnen. Ja, und das wollen wir doch auch nicht mehr. Wir sind so individualistisch geworden, dass wir sagen, ja, was ich glaube und wie ich lebe, das geht doch niemand anderes was an. Was hat der Prediger sich da bei mir einzumischen? Der soll doch erstmal vor seiner eigenen Tür. Kennen wir das? Aber das ist sündhaft. Das ist das beste Mittel, vom Herrn abzudriften und sein geistliches Wachstum zu unterbinden. Wir sind angewiesen auf die Brüder und Schwestern im Herrn, auf die Leibesfunktion, einander zu dienen, ermahnt einander und erbaut einander, wie er es auch tut. Das heißt, wir müssen die Ermahnung annehmen können. Wir müssen bereit sein, zuzugeben, wir brauchen Korrektur. Und das ist heute selten geworden, auch unter Leuten, die sich als ernsthafte Gläubige verstehen. Aber diesen Geist brauchen wir in der Endzeit, denn alleine bleiben wir nicht auf dem rechten Weg, sondern wir müssen uns gegenseitig durch liebevollen Zuspruch und Ermahnung immer wieder korrigieren und anspornen, damit wir auf dem Weg bleiben. Das ist auch so wichtig. Deswegen ist bibeltreue Gemeinde in der letzten Zeit auch so wichtig, ihr Lieben. Wir kommen nicht alleine ans Ziel. Es sind vielleicht auch manche, die versucht sind, die Gemeinden zu verlassen. Ach, der lange Fahrtweg und das hat mir nicht gefallen, was der Prediger letztes Mal gesagt hat. Und der Bruder und die Schwester habe ich auch Schwierigkeiten. Ach, gehe ich weg, gehe ich woanders hin. Wir haben ja ein wunderbares, reichhaltiges Angebot. Jeder kann alles finden, was das Herz begehrt. Aber ihr Lieben, wenn wir nicht mehr in eine Gemeinde gehen und uns zu einer Gemeinde verbindlich halten, wo die Bibel gepredigt und praktiziert wird, dann sind wir in ganz großer geistlicher Gefahr in der Endzeit. Ja? Wir brauchen das gepredigte Wort, genau eben auch ermahnend, überführend. Wir brauchen die Gemeinschaft der Geschwister und wir brauchen eine Gemeinde, in der wir zurechtgewiesen werden und nicht bloß unsere falschen Wege auch noch abgesegnet werden. Ja, so wie bei dem falschen Leviten am Ende vom Richterbuch, der sagt, euer Weg ist schon recht, Gott hat euren Weg gesegnet. Ja, kennt ihr das? Ja, wo da... Der Stamm Dan unterwegs war zu seinem Raubzug, ja, da hat er gewusst, was er tun muss, damit er das Predigergehalt bekommt. Er hat gesagt, oh, ihr seid schon richtig, ja, Gott segnet euch. Ja, das ist aber kein Gottesdienst gewesen, ja. Mose, der wahre Diener Gottes, hat das Volk getadelt und ist ihm entgegengetreten, wenn nötig. Versteht ihr? Solche Gemeinden brauchen wir und solche Gemeinden müssen wir auch suchen als Gläubig. Gemeinden auch, die sich absondern von der Vermischung Gemeinden, die eine keusche Braut sein wollen. Und das möchte ich zum Schluss noch einmal deutlich machen, dass diese Welt eine Flut von Unheiligkeit, Hurerei und Unzucht hat. Im direkten Sinn moralische Hurerei und Unzucht, aber auch im übertragenen Sinn, nämlich geistliche Unzucht, das Flirten und Liebäugeln mit anderen Religionen, mit anderen Dingen. Die modernen Jugendkirchen, Emerging Church, sagen, oh, wir nehmen vom Yoga was, wir nehmen vom Buddhismus was rein, ja. Wir vermischen das alles und machen unseren Mix draus, der uns Spaß macht. Ja. Rockmusik, die ganzen Dinge des Teufels und der Welt werden mit hineingemixt. Und das ist Hurerei geistlich gesehen. So wie Israel getadelt wurde, geistliche Hurerei zu betreiben, als sie sich mit den Heidenvölkern vermischt haben und die götzendienerischen Praktiken der Heidenvölker übernommen haben. Genauso ist auch die Gemeinde in der Gefahr, sich mit dem Heidentum der Welt und dem falschen Christentum zu vermischen und götzendienerische Praktiken hineinzunehmen und damit diese Heiligkeit der Brautgemeinde zu verlassen. Wir haben das ja gehört, eine keusche Jungfrau. Ich habe euch einem Mann verlobt. Wir sind Braut des Christus als wahre Gemeinde. Und wir sind ein heiliger Tempel im Herrn. Diese beiden Dinge möchte ich noch einmal betonen zum Abschluss. 1. Petrus 2, da heißt es ja in Vers 5, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Diese priesterliche Berufung der Gemeinde gerät zunehmend außer Betracht und ist ein schlimmer Schaden. Heute haben wir eine verflachte Auffassung von Gemeinde. Viele, viele Evangelikale sagen, wozu ist die Gemeinde auf der Erde? Um zu evangelisieren. Das ist nicht falsch. Das ist ganz sicher ein zentraler Auftrag der Gemeinde. Aber es gibt einen Auftrag, der aus meiner Sicht sogar noch wichtiger ist, aber mindestens gleichberechtigt in der Bibel steht, und das ist, um den lebendigen, wahren Gott anzubeten und ihm priesterlich zu dienen. In einer Welt, die von Gott geschaffen ist und in der alle Menschen gottlos leben, die Götzen verehren, ist die Gemeinde gestellt als ein heiliges Priestertum, als ein unsichtbarer heiliger Tempel im Herrn, wo der heilige Gott gegenwärtig ist und wo Gott verehrt und angebetet wird. Das ist das, aus meiner Sicht das größte Vorrecht und der höchste Auftrag, den wir als Gläubige überhaupt haben. Und eben deshalb ist es nicht richtig, besucherfreundliche Gemeinden zu gründen, in denen alles nach den Bedürfnissen von irgendwelchen ungläubigen Besuchern ausgerichtet wird. Weil die Gemeinde lebt nicht für die Menschen, sondern die Gemeinde lebt für den lebendigen Gott, für ihren Herrn. Und es ist ein Gegensatz. Überall dort, wo man die Gemeinde auf die Menschen orientieren will, verführt man sie letztlich weg von dem Herrn Jesus Christus. Ja? Nicht der Mensch steht im Mittelpunkt, sondern Herr Jesus Christus steht im Mittelpunkt. Gott steht im Mittelpunkt der wahren Gemeinde. Sie ist eine Priesterschaft, sie ist ein heiliger Tempel. Und im Tempel wurde nichts anderes getan, als geistliche Opfer für den Herrn gebracht. Ja? Und so wollen wir doch das beachten, dass wir in der Heiligung leben als Gemeinden, abgesondert von der Welt, nach dem Wohlgefallen und Wort Gottes, weil wir berufen sind, einem heiligen Gott priesterlich zu dienen. Ich möchte da noch ein Wort lesen aus Offenbarung 22, das für unsere Endzeit ganz direkt gesagt und geschrieben ist. Die Zeit ist nahe, Offenbarung 22, Vers 10 in der Mitte, die Zeit ist nahe, nämlich die Zeit, dass der Herr Jesus wiederkommt. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte über weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Ja? Also es gibt eine Scheidung in der Endzeit. Die einen schreiten fort zu immer größerer Gottlosigkeit und die anderen, ja, sie sollten eigentlich sich immer mehr für den Herrn heiligen. Ja? Weil unsere Kraft zu überwinden liegt in der lebendigen Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und wenn wir uns von ihm entfernen durch Weltförmigkeit und Unheiligkeit, dann sind wir in Gefahr, auch zu unterliegen und unsere Kraft immer mehr, letztlich unsere Widerstandskraft gegen die Verführung zu verlieren. Wir sollen uns heiligen. Wir sollen Dinge ablegen in unserem Leben, die dem Herrn Jesus nicht wohlgefällig sind. Sünde, Weltförmigkeit. Wir sollen für den Herrn in tieferer Hingabe leben, um ihm priesterlich zu dienen. Wir haben am Anfang dieses ermutigende und schöne Wort aus Offenbarung 3 gelesen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir wissen, der Herr kommt bald. Wir wollen ihn erwarten, wir wollen für ihn leben und wir wollen diesen Auftrag der wahren Gemeinde im Herzen behalten und dann auch ganz praktisch, so wie Gott uns geführt hat, in einer verbindlichen örtlichen Gemeinde an diesem Auftrag mitwirken. Ihr Lieben, was tust du, was tut ihr dazu, dass die heilige Gemeinde Gottes auferbaut wird? Wir alle sind Mitarbeiter. Jemand, der bloß am Rande steht und kritisiert, der zerstört, der baut nicht auf. Aber wir sind berufen, uns aufbauen zu lassen als lebendige Steine und Aufbauarbeit zu leisten in dieser kostbaren Gemeinde Christi, die als Brautgemeinde dem Herrn entgegengeht. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir da wirklich unseren Auftrag erfüllen, unseren Platz sehen und dem Herrn lebendig dienen, bis er wiederkommt. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, du wunderbarer Erlöser und Herr, wir wollen dich von ganzem Herzen preisen und loben. Ja, du hast uns mit dem Kaufpreis deines kostbaren Blutes erkauft. Du warst bereit, das Gericht zu tragen, das wir eigentlich verdient hatten als Rebellen und Sünder. Du hast den Zorn Gottes ertragen. Du bist in die tiefsten Tiefen des Leidens hinabgestiegen, um uns elende Sünder zu erlösen, um uns zu versöhnen mit Gott, um uns gerecht und heilig vor Gott hinzustellen. Du hast dir eine Brautgemeinde erworben. Herr, wir lesen es in deinem Wort, und doch haben wir oft ein so unzureichendes Verständnis von dem, was das bedeutet. Schenke du, dass es uns groß wird, diese Berufung als eine heilige, keusche Braut, als ein Priesterschaft, die heilig ist und die berufen ist, dir zu dienen, gerade in dieser unheiligen und verkehrten und gottlosen Zeit. Schenke du uns die innere Kraft, uns dir ganz hinzugeben und zu weihen und wirklich dir priesterlich zu dienen, als Gemeinden dein Wort treu zu bewahren und zu verkündigen. Herr, dass wir uns nicht den Verführungen des Zeitgeistes und des Fleisches ergeben, Abstriche zu machen von deinem Wort, deine göttlichen Gemeindeordnungen zu ändern, wie es heute so vielfältig getan wird. Herr, sondern lass uns einfältig und treu dein Wort bewahren und verkündigen und befolgen. Stärke du uns, stärke du all die Gemeinden auf der ganzen Welt, die noch diesen Weg der Treue gehen, wo noch wahre Gläubige dir priesterlich dienen nach deinem Wort. Schenke Gnade, dass diese Gemeinden überwinden können, auch die Verführungsangriffe des Bösen, dass diese Gemeinden ermutigt und gestärkt werden, besonders auch die dienenden Brüder, die berufen sind, Hirtendienst zu tun, das Wort zu verkündigen. Herr, stärke sie, gib ihnen Gnade und Erbauung. Schenk Erweckung und Belebung noch in deiner Gemeinde, dass wir in dieser letzten Zeit unseren Auftrag erfüllen, können, so wie du es möchtest. Herr, du bist treu. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Du führst uns zu dem Ziel, das du uns vorgesteckt hast. Und dafür wollen wir dich preisen und loben. Amen.